Vom 10. bis 12. Februar findet in Bielefeld der Frauengesundheitskongress 2017 statt. Und dazu habe ich jetzt eine Frau im Studio, die nicht nur bei unserer Frauenredaktion hier bei Radio Frei mitmacht, sondern auch an der Organisation dieses Kongresses beteiligt ist. Ist das eigentlich der erste seiner Art oder gibt es den jedes Jahr oder wie lange gibt es den schon?
Also das ist der dritte Frauengesundheitskongress, der veranstaltet wird über Lachesis e.V. Das ist der Berufsverband für Heilpraktikerinnen. Das ist ein Verband, den es seit 30 Jahren gibt. Das wird sozusagen auch gleichzeitig eine Art Geburtstagsfest sein für den Verband. Lachesis ist im Grunde genommen eine Tochter der Frauengesundheitsbewegung. Wir müssen vor dem Hintergrund sehen, dass gerade in den 70er Jahren haben Frauen sich angefangen, vermehrt darüber auseinanderzusetzen, über ihre Körper, ihren Zugang zum Körper, und in dem Zuge dessen sind auch verschiedene Ausbildungen, Fortbildungen entstanden, wo Frauen, die zum Beispiel Heilpraktikerinnen wurden, sich dann zusammengeschlossen haben zu einem Verband, und das war dann Lachesis. Das war im Jahr 1987, ist also auch ein Kind der westdeutschen Frauenbewegung, und heute existiert dieser Verband mittlerweile seit 30 Jahren und veranstaltet jetzt in diesem Jahr den dritten Kongress.
Wenn sich der Kongress mit Frauengesundheit auseinandersetzt, was sind denn besondere gesundheitliche Aspekte bei Frauen, die jetzt bei Männern nicht so wichtig sind oder anders?
Also wir müssen es vielleicht von der Seite betrachten, dass Frauengesundheit heute mehr denn je, also vor 30 Jahren war das noch ein bisschen anders, aber heute sind Frauenkörper mehr dem Markt im Grunde genommen ausgesetzt. Also wir betrachten das zum Beispiel, also wenn wir anfangen, uns Schwangerschaft von Frauen zu betrachten, die Schwangerschaft von Frauen unterliegt mittlerweile, also zumindest hier in Deutschland, einer intensiven Überwachung. Also es gibt zum Beispiel mehr als 100 Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere, wenn sie es denn wollen. Und das bedeutet zum Beispiel für Frauen, die schwanger sind, dass sie im Grunde genommen nicht einfach schwanger sind oder sagen, ich bekomme ein Kind oder ich bin froher Hoffnung, sondern sie sind per se so eine Art Risiko. Und dieses Risiko muss überwacht werden. Und das zieht sich fort, also über die Geburt. Also wir haben mittlerweile eine Kaiserschnittrate in den meisten Krankenhäusern, die ungefähr bei einem Drittel liegt. Und das geht weiter über die hormonelle Beobachtung von Frauen, praktisch ab der Pubertät. Also Frauen bekommen heute eigentlich relativ klar Hormone, um ihre Menstruation zu kontrollieren oder dass sie eigentlich gar keine Menstruation mehr haben. Und das geht dann weiter bis dahin, dass Frauen auch anders krank sind, Frauen anders gesund sind und Frauen zum Beispiel in den Wechseljahren Hormone bekommen. Und je älter sie sind, desto mehr Medikamente bekommen sie auch.
Das sind jetzt so Bereiche, bei denen ich sage, okay, genau, das sind so körperliche Sachen von Frauen, die Männer einfach nicht haben. Mhm. Aber betrifft so eine gesundheitliche Betrachtung auch Krankheiten oder körperliche Verfasstheiten, die alle haben? Also zum Beispiel, weiß nicht, ob das Beispiel blöd ist, ich habe eine Grippe. Macht das einen Unterschied, ob ich eine Frau oder ein Mann bin? Also, oder sollte es einen Unterschied machen in der behandelnden Betrachtung?
Also eine Grippe ist eine Grippe, die viele trifft. So im Moment her, zum Beispiel auch im Winter. Und Frauen sind unter dem Aspekt vielleicht erstmal anders krank, dass sie häufiger zu naturheilkundlichen Ergänzungsmitteln, Präparaten greifen und versuchen, irgendwie noch durchzukommen und um ihre Funktionsfähigkeit zu erhalten. Frauen nutzen häufiger auch alternative Methoden, wie zum Beispiel Homöopathie oder Akupunktur oder andere Sachen, die ihnen zugänglich sind. Unter dem Aspekt könnte ich sagen, okay, an der Stelle sind sie vielleicht anders krank, sie sind aber anders belastet. Und dass sie sind zum Beispiel anders belastet über hormonelle Einflüsse. Also es macht einen Unterschied, ob eine Frau über 30 Jahre zum Beispiel Hormone genommen hat, um zu verhüten, weil das ist etwas, was häufig ihren eigenen Rhythmus durcheinander bringt. So, weil sie hat gar nicht mehr ihren eigenen Rhythmus, sondern sie ist vorsichtig gesagt meistens ferngesteuert und nimmt das gar nicht mehr wahr, als wenn ich jetzt als Behandlerin zum Beispiel frage, ob sie irgendwelche Medikamente nimmt, dann kommen sie häufig gar nicht mehr auf die Idee zu sagen, Ja, ich nehme die Pille.
Aha.
Es ist sozusagen selbstverständlich, das zu nehmen und das meistens ab dem 14. Lebensjahr oder die Hormonspirale oder sonstige Dinge. Und das ist etwas, was sowas wie eine schleichende Belastung ist, könnte man sagen. Von daher würde ich sagen, Frauen sind auch bei grippalen Infekten eventuell auch anders krank, weil sie eine gewisse Vorbelastung haben. Frauen versuchen, funktionsfähig zu bleiben, indem sie diese Mehrfachbelastung, die sie häufig haben über Kinder, Beruf, das einfach weiter durchzuhalten. Von daher ist der Stressfaktor auf jeden Fall auch ein bisschen höher. Und also so würde ich das an der Stelle von der Grippe betrachten.
Was genau die Themen im Kongress sein werden, dazu vielleicht gleich. Vorher noch die Frage, du hast ja schon gesagt, organisiert wird das vom Lachesis e.V., also diesem Berufsverband für Heilpraktikerinnen. Was das für ein Verband ist, hast du schon gesagt. Mhm. Aber heißt das, dass schulmedizinisches Wissen auf dem Kongress nicht zu finden sein wird?
Wir haben versucht, für diesen Kongress so einen Spagat hinzubekommen oder vielleicht nennen wir es auch Schulterschluss zwischen schulmedizinischen Erkenntnissen, die, mit denen wir ja alle leben, wo wir auch alle vorgebildet sind. Wir haben versucht, auch Vertreterinnen aus dem Bereich einzuladen, die durchaus auch eine kritische Betrachtungsweise für die Schulmedizin haben. Es ist so, dass Schulmedizin durchaus eher versucht, den Körper in Einzelteilen zu betrachten und dass das große Plus der Naturheilkunde ist, dass sie einen ganzheitlichen Blick auf Beschwerden wagt.
Nun ist das ein Kongress dieses Berufsverbandes. Heißt das, dass dann auch vorwiegend Leute dahin gehen, die in diesem Verband sind oder irgendwie da fachlich eingebunden sind? Oder an wen richtet sich der Kongress?
Der Kongress richtet sich, also deswegen ist es ein Kongress, ein öffentlicher Kongress, der richtet sich nicht nur an Praktizierende, sondern auch an Frauen, die betroffen sind, Frauen, die einfach neugierig sind, Menschen, die neugierig sind. Es sind ist nicht nur spezifisch für Frauen, sondern gerade die großen Vorträge, die auf dem Kongress stattfinden, sind auch offen für Männer bzw. alle Geschlechter.
Du hast schon gesagt, Vorträge wird es geben.
Mhm.
Ich weiß nicht, wir können jetzt wahrscheinlich nicht das ganze Programm durchgehen, aber wie ist denn der Kongress aufgebaut? Also 10. bis 12. Februar, also 3 Tage. Wie geht das wahrscheinlich abends los mit?
Also wir haben uns überlegt im Vorfeld, also wir diskutieren in der Vorbereitung schon seit ungefähr 3 Jahren, was sind Themen, die uns und unsere Kolleginnen bewegen, was sind Themen, die uns in unseren Praxen begegnen und haben als Berufsverband ja auch den Anspruch, politisch aktiv zu sein. Das heißt, wir versuchen auch die politischen Dimensionen der Gesundheitspolitik in den Blick zu nehmen. Und deswegen starten wir am Freitag mit 3 Vorträgen hintereinander weg. Also das wird ein ordentliches Programm. Und da haben wir sowohl versucht, auch junge Frauen, die in der Diskussion im Moment sind, das ist zum einen die Sarah Diehl, die kommt mit dem Vortrag Die Uhr, die nicht tickt. Da geht es um die Thematik der Kinderlosigkeit, beziehungsweise wann gibt es denn einen guten Grund oder einen guten Zeitpunkt, Kinder zu bekommen? Oder gibt es auch eine Entscheidung, einfach kinderlos zu bleiben? Also Sarah Diehl hat sich da sehr in die Auseinandersetzung begeben in den letzten Jahren. Die wird am Freitag mit starten. Gleichzeitig wird ein Vortrag von Maria Zemp kommen. Maria Zemp setzt sich auseinander mit dem Thema, inwieweit ist der Frauenkörper immer mehr ein öffentlicher Ort, dass viele Diskussionen, viele Debatten werden über den Frauenkörper ausgetragen und sie versucht praktisch dieses Spannungsfeld auszuloten.
Was ist damit gemeint?
Der Frauenkörper als öffentlicher Ort, also Frauenkörper sind tatsächlich überwacht. Also ich weiß nicht, wie viele Männer du kennst, die einmal im Jahr zum Männerarzt gehen.
Okay. Zum also nicht Beispiel. Nur, ich habe jetzt so als erstes gedacht an Werbung und so quasi der Körper, der so öffentlich dargestellt wird, aber das meint noch was anderes.
Also es ist beides, ne? Es ist wirklich dieses Spannungsfeld. Also zum einen, was ich vorhin meinte mit dem Schwangerschaften sind mittlerweile öffentliche Orte. Ne?
Okay.
Schwangerschaften sind hoch überwacht, Geburten auch. Und je älter eine junge Frau wird, desto mehr unterliegt sie auch einer Überwachung. Also wie viele Frauen haben heute oder junge Frauen haben heute einen Zugang zu ihrem Körper, haben einen Zugang dazu, wie funktioniert meine Menstruation eigentlich? Viele junge Frauen haben mittlerweile den Anspruch, ach ne, das brauche ich nicht. Ne, dann nehmen sie die Hormonspirale oder 3-Monats-Spritze oder sonst irgendwas, weil die Menstruation brauchen wir eigentlich nicht mehr.
Ja, und damit sich quasi der Körper an die Gesellschaft anpasst oder an die gesellschaftlichen Strukturen und Vorgaben und nicht andersrum. Oder? Also so mal 1-2 Tage im Bett zu bleiben, einfach so, ist halt...
Mal so ein Rückzug
in die Menstruationshütte. Dann muss man halt krank sein oder so.
Ne? So oder es heißt einfach, damit funktioniere ich auf allen Ebenen. Ne? Ich funktioniere, ich kann jederzeit Sex haben, zum Beispiel. Ich habe keine Menstruation, ich muss mich mit diesem Thema gar nicht mehr auseinandersetzen. Das sind so Themen, die uns bewegen, weil es hat auch immer Nebenwirkungen, wenn eine aus ihrem eigenen Rhythmus gebracht wird. Und das andere ist wirklich tatsächlich auch die Frage, wenn ich junge Frauen frage, ja, weißt du denn, wie dein Zyklus funktioniert, dass sie es häufig einfach gar nicht wissen. Sie wissen nicht, wann sie einen Eisprung haben. Und dann gibt es irgendwann einen Moment im Leben einer Frau, wo sie sich dann entscheidet, ah, ich würde ja dann doch ganz gern Kinder kriegen. Und dann klappt das nicht gleich und dann rutscht sie weiter in die Reproduktionsmedizin. Ne? Das heißt, dann geht es weiter um das Thema künstliche Befruchtung. Und damit ist sie auch wieder ein öffentlicher Ort. Und das ist so diese eine Seite. Und die andere Seite ist, dass auch wir versuchen, auch kritisch mit dem Thema der Naturheilkunde umzugehen, weil auch das ist ein Riesenmarkt geworden. Naturheilkunde verspricht häufig auch, sehr viel zu können. Also wenn wir uns den Markt der Nahrungsergänzungsmittel anschauen zum Beispiel, oder viele Frauen gucken dann einfach, ah, ich habe dies oder das oder jenes, dann schauen sie ins Internet und denken, ach, ich probier mal das oder ich probier mal jenes oder ich nehme mal das homöopathische Mittel. Geht schon irgendwie, ne? So, aber es gibt wenig oder häufig wenig Bereitschaft, das Ganze in einem größeren Zusammenhang zu sehen und selbstbestimmt damit umzugehen. Und das ist so ein Thema, was Maria Zemp aufgreifen wird, also auch diesen Profitgedanken aufzugreifen, den wir natürlich auch in der Naturheilkunde haben. Und der dritte Vortrag an dem Abend ist von Mitu Sanyal. Die hat ein Buch geschrieben zum Thema Vulva und da geht es einfach um die Auseinandersetzung mit der Vulva, die große Unbekannte. Und das wird bestimmt sehr interessant. Sie hat jetzt auch noch ein Nachfolgebuch geschrieben, das nennt sich oder heißt Vergewaltigung. Ich vermute mal, dass sie da auch dazu erzählen wird. Ja, das ist praktisch der Opener am Freitag, wo sich erstmal alle versammeln werden. Das ist auch ganz schön in die Ravensburger Spinnerei in Bielefeld, ist so vom Haus her so ein bisschen wie so ein Bienenstock. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Und am zweiten Tag, also am Samstag, wird es dann sehr viele verschiedene Workshops geben, die sehr praxisorientiert sind. Das heißt, da geht es zum einen um so ganz klare Themen wie Endometriose, Brustgesundheit, wie beurteile ich den Nutzen von Therapie? So, das ist ein großes Thema, was zum Beispiel Frauen haben, die die von Brustkrebs betroffen sind. Ne, dann ist eine praktisch in der Schleife drin und dann braucht sie eine Begleitung und es gibt einfach sehr, sehr viele Angebote.
Und Workshop heißt dann in dem Sinne ein gegenseitiger Austausch, der da stattfindet?
Es wird jedes Mal eine Referentin geben, die den Workshop anleitet und danach wird es Platz für Diskussionen geben. Und es wird aber auch am Samstag noch einen großen Eröffnungsvortrag geben. Da geht es nochmal um Frauengesundheit als Wirtschaftsfaktor, weil Frauengesundheit ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor.
Ja, also ein vollgepackter Samstag mit vielen verschiedenen Workshops. Du hast jetzt quasi ein paar davon genannt.
Ein anderes Thema, um da vielleicht nochmal einzuspringen, ist auch, wir haben sehr lange darüber nachgedacht, wie lassen sich gute Beteiligungsformen finden, weil es ist ja immer schwierig in so Workshops oder Vorträgen, es gibt so Expertinnen, die stehen dann und erzählen über ihr Wissen, aber wir gehen davon aus, dass jede Frau einfach Expertin ist, Expertin ihres eigenen Körpers, also jede Frau, die betroffen ist von einer Krankheit, also gerade von chronischen Erkrankungen, weiß meistens viel mehr als einige Expertinnen. Und wir versuchen da über Beteiligungsformen, wie zum Beispiel so ein Fishbowl, das ist ja, eine neuere Diskussionsform, da einfach einen Raum zu schaffen.
Und am Abend gibt es eine Party.
Am Abend
gibt es
eine
Party. Fehlen.
Ja, weil es ist immer wichtig, also gerade bei dem Thema Krankheit, Krankheit, Leben, Sterben, einfach einen Raum zu haben, wo Bewegung möglich ist, wo Austausch auf einer anderen Ebene möglich ist. Und Tanzen ist eines der schönsten Möglichkeiten. Und dadurch, dass es ja auch 30 Jahre Berufsverband ist, wollen wir das angemessen feiern. Und das ist einfach offen und wir hoffen natürlich, dass auch Bielefelder Frauen da kommen werden. Genau, und es wird am Samstag dann auch noch begleitend ganz praxisorientierte Bewegungsangebote geben, weil zum Beispiel, also was es alles so gibt auf dem Markt, ja, Yoga und Qigong und Feldenkreis, also wo eine mal hingehen kann und sagen kann, ah, ich probiere das mal aus.
Quasi zwischen den Workshops oder an?
Nee, das läuft parallel.
Okay,
ne? Also wenn eine nichts mehr hören kann, nichts mehr diskutieren mag, dann kann sie einfach auch in so einen Workshop gehen.
So, dann waren alle auf der Party und sind völlig lange geblieben und dann müssen die aber morgens am Sonntag 9.30 Uhr wieder auf der Matte stehen.
Ja, das wird interessant werden. Genau, und wir haben geschaut, dass wie kriegen wir einen guten Anfang hin, und wir haben dazu zwei Frauen ins Boot bekommen, die Kerstina und die Moira, die uns sowohl am Samstag, also immer zu Beginn der Veranstaltung, beziehungsweise am Sonntag dann auch mit einem Bewegungsangebot für alle in Kontakt bringen und auch ein bisschen sozusagen das Hirn öffnen, damit dann noch überhaupt was da reingeht, weil das ist ja immer so die Schwierigkeit.
Genau, also Sonntag dann quasi noch bis Mittag auch wieder verschiedene Möglichkeiten in Workshops sich weiterzubilden und auszutauschen.
Genau, also am Sonntag wird es dann nochmal darum gehen, also ne, es gibt ja sehr verschiedene Heilungsformen oder Begleitungsformen. Da geht es am Sonntag, geht es einmal um schamanisches Heilen für unsere westliche Welt. Da geht es um eine ganzheitliche Betrachtung einer uralten Heilform. Und dann geht es um das Thema Prägung während Schwangerschaft und Geburt. Was bedeutet das für die Therapie? Also wir diskutieren heute viel das Thema der Bindung, Bindungsstörung, und das gibt es häufig einfach Ursachen auch und in Schwangerschaft und Geburt beziehungsweise Traumatisierung durch medizinische Eingriffe. Das wird Platz haben am Sonntag, und wir enden dann mit einem Vortrag am Sonntag von der Martina Böhmer, Alte Frauen und Trauma in der Pflege. Da geht es um das Thema Traumatisierung durch Gewalt im Leben alter Frauen, um Ansätze für eine frauenorientierte Altenarbeit. Da geht es um eine geschlechtsspezifische Begleitung oder nennen wir es traumasensible Begleitung von Frauen in der Pflege oder überhaupt von Menschen in der Pflege. Weil wir sind heute in den Pflegeheimen mit der Generation konfrontiert, die im Zweiten Weltkrieg groß geworden ist, ihn erlebt hat, und viele Frauen haben Vergewaltigungen im Krieg erlebt, und das macht was. Und wenn, ne, das macht was, wenn ich alt bin, wenn ich eventuell dement bin, und Pflegepersonal sollte an diesem Punkt geschult werden, beziehungsweise für mich auch als Angehörige kann das ermöglicht das ein Wissen, um bestimmte Verhaltensweisen besser zu verstehen. Ein großes Thema. Freue ich mich auch, dass wir dafür Platz gefunden haben. Und das war auch so der Ansatz im Kongress, zu sagen, wir wollen einfach schauen, womit fängt es an? Es fängt an mit praktisch, wie kann Leben entstehen? Thema Verhütung oder Nichtverhütung und Schwangerschaft, Geburt und dann weiter und bis hin zum Altsein und Sterben. Und und dann sind auch noch Vorträge, also es gibt Vorträge, zum Beispiel die glückliche Gebärmutter, ne? Ist ja so ein Vortrag, wo man guckt mal ins Programm und denkt, Gott, was ist das?
Ich habe gedacht, oh, schöner Titel, aber ja, ja, was ist das?
Die glückliche Gebärmutter. Es gibt ein Buch von der Autorin, also oder Referentin, der Gabriele Pröll, die sagt, okay, also Unterleibsbeschwerden sind einfach ein Phänomen in unserer Gesellschaft bei Frauen. Ne? Jede kennt das irgendwie. Gibt ja kaum Begriffe dafür, aber da arbeiten wir uns ja durch beim Kongress, und sie macht oder versucht, in dem Workshop Ansätze für eine angeleitete Selbstheilungsarbeit einzubringen. Es gibt da unter anderem, gibt ganz viele Visualisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel die aus der Wildbuchsmethode, ist auch so eine Tochter der Frauenbewegung. Und das sind einfach selbstbestimmte Formen, wie komme ich oder wie bekomme ich einen guten Zugang zu meinem Körper außerhalb der Apparatemedizin? Also wie schaffe ich das praktisch, mich in meinen Körper hinein zu visualisieren und zu schauen, was ist denn da eigentlich? Also wir kennen das aus der Forschung zu Brustkrebs. Die meisten Frauen entdecken ihre Erkrankungen selbst, unabhängig von Mammographie-Screening zum Beispiel.
Und dass quasi so Gedanken irgendwie auch was verändern können, weiß man ja spätestens, wenn jemand anders in eine Zitrone beißt und dann bei mir die Spucke fließt.
Das ist immer so das Beispiel. Genau. Ja, ein Thema, was uns in den letzten 2 Jahren auch noch bewegt hat, war das Thema, wie ist eigentlich unser Umgang, unsere Auseinandersetzung mit geflüchteten Frauen und dem Thema Gesundheit. Das haben wir versucht aufzugreifen, weil es zunehmend Organisationen von geflüchteten Frauen oder von Migrantinnen gibt, die das Thema der Traumaarbeit oder der Gesundheit in ihre eigenen Hände nehmen und dazu Patientinneninitiativen gründen. Und da wird die Sakia Rohani da sein. Die ist selbst aus Afghanistan und spricht über die Arbeit mit geflüchteten oder traumatisierten Frauen mit oder überhaupt mit Frauen mit Migrationshintergrund. Und dann sind wir auch schon Sonntagmittag. Es wird ein Abschlussritual geben, wo die Frauen nochmal alle zusammenkommen. Und dann hoffen wir, dass jede mit vielen Erkenntnissen, neuen Ideen und anderen Aspekten im Kopf wieder zurück in die Welt geht und praktisch diesen Samen, der da gelegt wird, bei dem Kongress mit nach Hause nimmt und dann mal schauen, ob sich was verändert.
Bevor wir jetzt zum Schluss nochmal kurz zusammenfassen, wann, wo, wie und weitere Informationen, habe ich noch eine kleine Frage zu einem Workshop. Und zwar, gibt es eine Veranstaltung speziell zur Gesundheit für lesbische, bisexuelle und queere Frauen? Mhm. Und da habe ich so eine ähnliche Frage wie vorhin, was ist denn das Besondere an Frauengesundheit? Was ist denn hier jetzt wiederum besonders?
Der Punkt ist, dass es hier in Deutschland gibt es eigentlich fast keine Forschung zur Gesundheit von lesbischen, bisexuellen und queeren Frauen. Das ist ein Thema, was in anderen Ländern viel größer ist. Also in Amerika zum Beispiel gibt es relativ lange Forschung dazu. Und die Frauen haben in den 90er Jahren, also gerade lesbische Ärztinnen, sich zusammengeschlossen und angefangen, darüber zu diskutieren. Ist es denn so? Gibt es einen anderen Zugang zu Frauen? Also es ist einfach ein Unterschied, ob ich als lesbische Frau zu einer Frauenärztin gehe und mir dann selbstverständlich irgendwie entgegengeworfen wird, nehmen Sie mal die Pille. Ne? Also das heißt, wenn sozusagen meine sexuelle Identität gar nicht wahrgenommen wird, was ist ein großes Thema, dann ist es so, dass zum Beispiel, das ist in der Forschung rausgekommen, dass lesbische Frauen einfach auch anders krank sind. Das hat was damit zu tun, dass zum Beispiel die Verleugnung des Umfeldes, wenn mein Umfeld verleugnet, dass ich mit einer Frau zusammenlebe oder dass ich queer bin oder eine Transfrau oder Transmann bin, dann habe ich ja eine ganz andere, habe ich eine ganz andere Begleitung. Ja, und wir wissen ja, dass Kranksein ist auch immer, also oder andersrum, Gesundung passiert leichter, wenn mein Umfeld, mein soziales Umfeld eingebunden ist und mich unterstützt. Und diese Unterstützung ist halt häufig nicht gegeben. Und diese Verleugnung häufig von Hausärzten, von Gynäkologinnen oder anderen macht einfach manchmal doppelt krank. Und dazu wurde geforscht, die Gabriele Dennert ist eine Ärztin, die vor einigen Jahren dazu angefangen hat zu forschen, die auch die erste Umfrage dazu gemacht hat. Und die Ergebnisse werden im Kongress vorpräsentiert und werden dann eine Woche später in Dortmund auf einem anderen Kongress öffentlich präsentiert. Zum Beispiel so, dass, ganz banal, also viele lesbische Frauen rauchen mehr und haben dadurch häufiger Lungenkrebs.
Gibt es das jetzt quasi erstmal als Feststellung oder auch schon Erklärung, warum ist das so?
Es gehört halt häufig, also wenn eine sich in der Szene bewegt, ist das okay. ein häufiges Phänomen.
Interessant.
Zum Beispiel, ne? Also das ist so ein ganz, ganz kleiner Aspekt. Weil es geht eben nicht nur um das Thema, wie ist es jetzt mit meiner Gebärmutter?
Ja. Mhm. Okay, also wenn ich zu diesem Kongress gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich diesen Workshop besuchen. Mhm. Wenn jetzt andere zu diesem Kongress gehen wollen, kannst du noch mal kurz sagen, wann, wo und wie und anmelden und Internet?
Also Internet, ganz einfach, www.frauengesundheits-kongress2017.de. Da findet ihr auch einen Blog, wo nochmal alle Workshops, alle Referentinnen nochmal vorgestellt sind. Intensiver auch, also wo man sich vielleicht im Vorfeld auch nochmal besser orientieren kann, wo würde ich denn tatsächlich gerne hingehen. Da ist auch die Möglichkeit zur Anmeldung. Da ist so ein Warenkorb. Da kann sich eine ihr Ticket kaufen bzw. sich einbuchen. Da sind auch Möglichkeiten für Unterbringung in Bielefeld veröffentlicht, also sowohl von Hotel als auch Privatunterkünfte. Also da müsst ihr einfach schauen. Genau, das ist die einfachste und sicherste Variante.